Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Musik und riesiger Jubel auf den Straßen. Junge Frauen tanzen, junge Männer schwenken Fahnen und Rentner, die hüpfen in die Luft. Diese Bilder hat die samtene Revolution in Armenien gerade produziert. Zuvor haben Hunderttausende protestiert gegen Vetternwirtschaft, Korruption und Machtmissbrauch. Vor allem Jüngere, auch Sona wollte unbedingt dabei sein.
I lied to my parents and I went there and I just wanted to be a part of the whole movement.
Ich habe meine Eltern angelogen und bin einfach hingegangen. Als sie das herausgefunden hatten, dass ich bei den Protesten war, wollten sie es mir verbieten. Aber nach 2 Tagen haben sie aufgegeben. Und danach war ich jeden Tag auf der Straße. Wenn du die Chance hast, deine Stimme zu erheben und diese schrecklichen Dinge anzusprechen in unserem politischen System, solltest du es tun, egal wie hoch das Risiko ist.
Sona lebt mit ihren 15 Jahren in Jerewan, der armenischen Hauptstadt, und das war so etwas wie das Zentrum der Revolution, die das Land gerade erlebt hat. Der vorläufige Höhepunkt war der 8. Mai, die Wahl von Nikol Paschinyan zum neuen Ministerpräsidenten. Übrigens ohne, dass seine kleine Partei eine Mehrheit im Parlament hatte. Einfach nur, weil der Druck der Straße so riesig war, ist er nun im Amt. Wie groß die Rückendeckung für ihn in der breiten Bevölkerung wirklich ist, wird sich zeigen bei den baldigen Neuwahlen, die in diesem Jahr noch stattfinden sollen. Ich bin André Zanto, erstmal hallo zu dieser Weltzeit, und wir wollen diese Übergangsphase in Armenien nutzen, um die Menschen zu hören, die das Ende der Sowjetzeit wohl eingeläutet haben in Armenien. Die Jüngeren. Jule Hoffmann hat einige getroffen.
My friends, we have a group chat actually, and they have all visited the protests. They have been there. They have struggled. Even
meine Freunde und ich, wir haben einen Gruppenchat und wir haben alle an den Protesten teilgenommen. 2 von ihnen wurden sogar von der Polizei festgenommen. Und ich hatte große Angst. Meine ganze Familie war bei den Protesten, auch mein 12-jähriger Bruder. Alle haben laut gerufen und geklatscht auf den Straßen. Es war unglaublich. Ich kann gar nicht beschreiben, wie aufregend und beeindruckend es ist, so etwas mitzuerleben.
Excited and how impressed you are when you see all of that.
Jana ist 16 Jahre alt, wirkt sehr selbstbewusst und dadurch ein bisschen älter. Sie hat braune, lockige Haare, trägt enge Jeans und ein T-Shirt. Leidenschaft, Kampfgeist und Stolz liegen auf ihrem Gesicht, wenn sie von den jüngsten Protesten erzählt.
Our government was so sure that they would just stay at their place.
Unsere Regierung war sich so sicher, dass sie im Amt bleiben würde. Niemand hat wirklich an die Möglichkeit einer Veränderung geglaubt. Aber hier sind wir nun und die Veränderung ist da und ich bin sehr stolz drauf.
Here we are and the change is made already and I'm very proud of it.
Der politische Wandel in Armenien begann, als die regierende republikanische Partei ihren Kandidaten Serge Sargsyan zum Ministerpräsidenten machte. Sargsyan war vorher Staatspräsident und hatte das politische System Armeniens extra umgebaut, um künftig als Ministerpräsident mehr Macht zu haben. Aber schon nach 6 Tagen musste er den Posten räumen. Der Druck der Straße war zu groß. Vor allem von den Jüngeren. Fast 3/4 der Demonstrierenden waren unter 30. Kaum ein Ort verkörpert diesen Aufbruch der jungen Generation stärker als das Tumu Center for Creative Technologies, ein privates Lerninstitut, das in Armenien jeder Taxifahrer kennt. Auch Jana studiert hier. Wie rund 10.000 andere Jugendliche in Jerewan nutzt sie ihre Freizeit nach der Schule, um an einem hochmodernen, progressiven Self-Learning-Programm teilzunehmen. Freiwillig und eigenverantwortlich. Neben Inhalten wie Game Development und kreativem Schreiben sollen hier vor allem soziale Kompetenzen gestärkt werden. Teamarbeit, Zeitmanagement und Kommunikation bis hin zum Austausch mit anderen Kulturen. Dafür reisen junge Kreative aus anderen Ländern an, um in Workshops ihr jeweiliges Know-how weiterzugeben. Während der Proteste blieben die Räume allerdings leer.
Das freie Denken, eigene Ambitionen verfolgen und Selbstverantwortung für die eigene Zukunft zu übernehmen, all das wollen wir unseren Studierenden mitgeben. Und davon habe ich viel auf den Straßen gesehen während der Demos. Die vielen jungen Gesichter, sie hatten keine Angst. Diese Generation zu sehen, war wunderbar.
Hamik Azarian ist Softwareentwickler am Tumu Center in Jerewan. Er ist rothaarig, mit Sommersprossen und trägt ein weißes Polohemd. Halb Brite, halb Armenier entschied er sich vor 3 Jahren nach Armenien zu ziehen, ohne je vorher hier gelebt zu haben. Eine unerklärliche, für Diaspora-Armenier aber typische Anziehungskraft zog ihn her, wie er sagt. Auch die armenische Politik verfolgt er schon, solange er denken kann. Und neulich sahen die Demos auf einmal anders aus.
Usually kind of 40, 50 plus.
Normalerweise waren es hauptsächlich Männer zwischen 40 und 50. Und nun 10, 15-Jährige, viele Mädchen, viele Frauen, viele junge Leute. Und was mich besonders beeindruckt hat, diese jungen Leute diskutierten über politische Angelegenheiten. Das ist das erste Mal, dass ich so etwas in Armenien gesehen habe.
There was this guy, he was again standing behind. Let me show you that.
Im Tumor Center sitzt Jana vor einem Mac-Computer. Sie klickt ein YouTube-Video an, auf dem zu sehen ist, wie die Polizei das Parlament vor den Demonstranten abschirmte.
Einer der Demonstrierenden erkannte bei den Polizisten einen Freund. Er rief seinen Namen, Ashot. Deine Eltern sind hier drüben und unterstützen die Proteste. Und was machst du? Verteidigst du die Leute, die unser Leben ruinieren? Deiner Mutter tun die Beine weh. Und was machst du? Aber Ashot reagierte nicht. Stell dir vor, wie er sich geschämt haben muss.
Videos wie dieses kursierten täglich in den sozialen Medien und mobilisierten tausende Unterstützer für bestimmte Aktionen. Die rasend schnelle Verbreitung der Protestinhalte war ironischerweise nur möglich, weil die alte Regierung das Internet in Armenien sehr gut ausgebaut hatte, genauso wie das Mobilfunknetz. Ein entscheidender Faktor für den Erfolg der Proteste, zumal die offiziellen Medien wegen ihrer Nähe zur Regierung der Berichterstattung aus dem Weg gingen. Als die Proteste ihren Höhepunkt erreichten, liefen im Fernsehen Spielfilme. Kaum verwunderlich also, dass auch Nikol Paschinyan von Anfang an die sozialen Medien nutzte, bis heute als Ministerpräsident. In Armenien ein völlig neuer Regierungsstil, von dem sich vor allem die Jüngeren angesprochen fühlen.
These 18 years old, 20 years old are the ones who were born after, of course, the collapse of the Soviet Union.
Marie-Lou Papasian ist die Vorsitzende von TUMO. Zusammen mit ihrem Mann Pegor und 2 weiteren Diaspora-Armeniern hat sie das private Lerninstitut 2011 ins Leben gerufen. Ihr Büro befindet sich direkt neben der Cafeteria von TUMO und ist durch Glaswände offen einsehbar. Sie trägt weite Stoffhosen und sehr kurze Haare und macht einen unkonventionellen Eindruck.
Until now, if you ask old people, they keep repeating that the old days were better.
Bis heute wiederholen die alten Leute, dass früher alles besser war. Und wenn man nachhakt, stellt sich raus, sie waren zufrieden, weil sie genug hatten und ihr Leben nicht mit dem anderer vergleichen konnten. Es gab kein Internet, die Nachrichten waren begrenzt. Und ja, ich stimme Ihnen zu, es war okay, im Sinne von genug zu essen, Gesundheitsversorgung, Bildung und sie konnten in der Sowjetunion Urlaub machen. Aber etwas fehlte, nämlich die Freiheit, selbst zu entscheiden, was man mit seinem Leben anfangen will. Und ich denke, Armenien kann heute beides haben.
Den Jugendlichen in Armenien ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, das ist das langfristige Ziel von TUMO. Das Projekt sei daher enorm wichtig für die Teenager, sagt Nadja Mikolaze-Bachsoljani, Leiterin des kürzlich eröffneten Goethe-Zentrums in Jerewan. Die junge Generation wolle die alten Werte der armenischen Gesellschaft nicht länger mit sich herumtragen.
Die Mentalität, die die Eltern haben, das ist ganz einfach, das ist die sowjetische Mentalität in den Köpfen der älteren Generation. Ich sage immer, das ist die Mentalität, wenn man sagt, ich und was alles um mich passiert, ist mir wichtig und alles andere ist mir etwas unwichtig. Die neue Generation jetzt, die wächst damit auf, erstens mit diesen neuen Medien, aber auch mit diesen neuen Werten, liberalen Werten, mit dem Gedanken, dass ich nicht alleine bin, sondern ich irgendwie in dieser Gesellschaft bin und ich was dafür auch tun muss.
Jeden Tag gegen 15.30 Uhr strömen die rund 10.000 Studierenden in das Gebäude und fluten die zahlreichen Arbeitsplätze. Quer durch den Raum verteilt stehen mobile Sitzelemente, auf denen Mac-Computer installiert sind, sodass je nach Belieben alleine oder in Gruppen gearbeitet werden kann. Ausgehend von den 4 Schwerpunktbereichen Animation, Webdesign, Game Development und Filmmaking kreieren die Studierenden ihren eigenen Lehrplan. Sie haben unter anderem die Wahl zwischen 3D-Modeling, Design und Fotografie und können dabei nicht nur flexibel entscheiden, was sie lernen, sondern auch in welcher Reihenfolge, erklärt Pegor Papasian.
So we have a kind of a
Wir haben zwei Ziele. Einmal lehren wir die Fähigkeiten, die auf dem globalen Markt gefragt sind, wie digitale Medien, Softwareentwicklung, Programmieren. Wobei nur 10-20% unserer Jugendlichen dort wirklich später arbeiten. Was wir aber für alle erreichen wollen, ist, ihre Mentalität zu verändern. Wie werden sie glücklicher? Wie können sie eine fairere, offenere Gesellschaft gestalten? Das wollen wir ihnen beibringen. Und dafür müssen wir sie mit genügend Respekt behandeln, sie herausfordern, damit sie innerlich reifen und zu gesunden, glücklichen Menschen heranwachsen. Dieser Mentalitätswechsel ist also unser Hauptanliegen.
Um das TUMO-Projekt vor Ort zu leiten, sind die Papasians vor einigen Jahren aus den USA nach Armenien gezogen. Als Teil der armenischen Diaspora im Libanon geboren, waren beide fürs Studium in die USA gegangen. Ebenso wie Silva Simonian und ihr Mann Sam, ein Tech-Unternehmer. Sie stecken hinter der kompletten Finanzierung des TUMO-Projekts. Rund 30 Millionen Dollar haben sie investiert und stiften noch mehr, um die Kapazitäten auszubauen. Neben Jerewan gibt es inzwischen noch drei andere TUMO-Standorte im Land. Weitere sollen folgen. Dezentralisierung ist sehr wichtig für Armenien, sagt Nadja Mikulatze-Bachsoljani vom Goethe-Institut.
Die Hauptstadt ist so wie ein Magnet, denn es gibt wenig Arbeit in der Region und wenig Chancen und viele kommen in die Hauptstadt, aber es passiert so wenig in den Städten wie Gyumri, Vanadzur, Ijevan, Dilijan. Und TUMO hat das auch verstanden, da Zentren zu öffnen, um dort vor Ort auch die jungen Leute zu interessieren.
Der Besuch von TUMO ist landesweit kostenlos und es gibt keinerlei Zugangskriterien, mit Ausnahme der Altersbeschränkung, 12-18 Jahre. Die Warteliste ist entsprechend lang. Die, die Viana und Sona einen Platz ergattert haben, erzählen von einem veränderten Lebensgefühl.
I wouldn't be the same if I wasn't a student here.
Ich wäre nicht die gleiche, wenn ich hier nicht studieren würde. Ich wäre nicht so offen. Es hat mir definitiv geholfen in der Art, wie ich kommuniziere und wie ich denke.
Also the way of thinking. Just in general. Hier
werden viele Themen diskutiert, die außerhalb nicht auf den Tisch kommen. Und dass hier alle kostenlos mitmachen können, ist absolut großartig. Ich kenne Leute in meiner Schule, die sehr arm sind, aber wirklich was drauf haben und sie verdienen dieselben Chancen.
Wie an Sonas Schule haben im regulären Schulsystem längst nicht alle Kinder den gleichen Zugang zu Bildung. Vielmehr generieren die jeweilige finanzielle Situation der Eltern und unterschiedliche Budgets im armenischen Bildungssystem eine Art Zweiklassengesellschaft, erklärt Nadja Mikulatze-Bachsoljani.
Es ist wahrscheinlich wie überall in den postsowjetischen Ländern ähnlich. Es gibt private Schulen, die dann auch sehr teuer sind. Die haben eine gute Infrastruktur und die normalen Schulen natürlich sind in einer schwierigen Lage, weil es sehr wenig Geld im Budget für die Bildung gibt. Genauso wie in den anderen Ländern der postsowjetischen Region generell.
Bei TUMO gibt es weder Noten noch Zeugnisse. Die Teenager erstellen sich selbst ein Online-Portfolio, bei dem sie entscheiden können, welche ihrer Resultate sichtbar sind und welche nicht. Keine Vergleichbarkeit, keine Konkurrenz. TUMO soll einen Freiraum gewährleisten, sagt Pegor Papasian.
Die Sowjetunion war darauf ausgelegt, 5% einer brillanten Elite zu produzieren, um den Kalten Krieg zu gewinnen und olympische Goldmedaillen. Und alle anderen wurden rausgefiltert, was sehr schlecht ist für die Wirtschaft und die Gesellschaft. Und die Schulen sind immer noch ein bisschen so. Wir sind genau das Gegenteil, weil wir mehr als 10.000 Kinder haben. Also können wir den 5 brillantesten kaum Aufmerksamkeit schenken. Wir sind also eine Art Gegengewicht zu dem, was außerhalb passiert.
Bis Ende des Jahres soll auch in Beirut ein TUMO-Center eröffnen. Zwei weitere entstehen in Paris und Moskau. Außerdem sind TUMO-Standorte in Dubai, Abu Dhabi und Doha geplant. Unter anderem durch dieses Franchise-Modell sollen künftig die armenischen TUMOs finanziert werden, um von Spenden unabhängig zu werden. Marie-Lou Papasian.
This brings the proof that a project like this is not only good for developed countries.
So ein Projekt ist nicht nur gut für wenig entwickelte Länder. Es kann auch interessante Resultate bringen für Staaten wie Frankreich. Einfach mal andersherum. Hochentwickelte Länder lernen von weniger entwickelten wie Armenien. Klar, vielleicht gibt es in Paris Schulen mit verschiedenen Technologien auf dem Stundenplan. Aber bei TUMO geht es auch um soziale Aspekte. Was du mit den Technologien machst, wie du die Dinge angehst und ihr Potenzial für die Zukunft einschätzt. TUMO ist keine Schule. TUMO gibt dir die Möglichkeit zu experimentieren, dein inneres Potenzial zu finden, keine Angst vor Entscheidungen zu haben. Es ist eine neue Perspektive.
Nachdem die erste Euphorie verstrichen ist, heißt es jetzt abwarten. Noch in diesem Jahr will Nicole Paschinyan freie und faire Wahlen abhalten. Bis dahin müssen erste Konzepte für die Probleme des Landes auf dem Tisch liegen. Die grassierende Korruption und die jährliche Abwanderung tausender junger Armenier. Ein sehr emotionales Thema im Land, das auch TUMO auf der Agenda hat. Die Fähigkeiten, die TUMO den Jugendlichen vermittelt, können ihnen dabei helfen, Jobs in der Digitalbranche zu ergreifen, die sie in Armenien genauso gut machen können wie in Russland, Europa oder Nordamerika. Aber noch ist das Zukunftsmusik. Jana Danieljan und Sona Grigorian wollen nicht in Armenien bleiben.
Ich denke nach wie vor nicht, dass ich hier bleiben werde. Ich will im Ausland studieren, vielleicht auch arbeiten. Aber ich hoffe, dass ich als Mitglied der Diaspora in der Lage sein werde, meinem Land zu helfen und viel zu investieren, um zur Entwicklung beizutragen. Denn man sollte seine Wurzeln nicht vergessen und auch nicht, woher man kommt.
Ich hoffe, eine Ausbildung außerhalb von Armenien zu bekommen, weil die Kunsthochschulen hier nicht sehr gut sind. Danach komme ich vielleicht wieder, um die Kunstwelt weiterzuentwickeln. Oder ich werde Lehrerin hier am TUMO Center oder Spieleentwicklerin oder Designerin. Ich möchte dabei helfen, dieses Land, das bereits so viele Schritte gemacht hat, um besser zu werden, noch besser zu machen.
Junge Armenier und ihre Hoffnungen nach der samtenen Revolution. Jule Hoffmann hat sie für die Weltzeit getroffen. Ja, und was wird daraus jetzt? Werden weniger Armenier weggehen künftig oder viele wieder zurückkommen? Das fragen wir jetzt eine Vertreterin der armenischen Diaspora. Am Telefon ist Madeleine Fatian, Anwältin in Köln und ehemalige stellvertretende Vorsitzende des Zentralrats der Armenier in Deutschland. Hier leben ja zwischen 50 und 60.000 Armenier. Hallo Frau Fatian.
Guten Tag.
Wie wurde denn der Regierungswechsel in Armenien durch die Massendemonstrationen bei Ihnen in der armenischen Gemeinde in Köln so wahrgenommen?
Naja, jedes Ereignis in Armenien führt in der armenischen Gemeinschaft, in Deutschland, aber auch in der Diaspora zu erheblichen Anspannungen und wird mit großer Anteilnahme beobachtet. Wir haben halt gesehen, Armenien lebt und das hat uns mit großer Freude erfüllt.
Nun ist es ja so, dass es insgesamt auf der Welt, so liest man zumindest, 8 bis 11 Millionen Armenier gibt, aber nur ein Drittel lebt dann wirklich in Armenien. Wo kann denn der neue Ministerpräsident Nicole Paschinyan ansetzen, um diese Abwanderung zu verringern?
Nun ja, der Ministerpräsident müsste Institutionen schaffen, um beispielsweise im arbeitsmarktpolitischen Bereich oder im wirtschaftlichen Bereich oder im sozialen Gesundheitsbereich, wo es ja starke Defizite gibt, entsprechende Maßnahmen umgesetzt werden und in Entwicklungen beobachtet werden, die bisher im Grunde genommen gefehlt haben. Es fehlt an den Institutionen, um tatsächlich Reformen durchzuführen. Denn der Markt ist konzentriert, ist auf einige Oligarchen quasi beschränkt, so dass es bisher äußerst schwierig war, mit den bestehenden Institutionen, aber auch mit dem nicht vorhandenen politischen Willen, dort eine Veränderung für die Menschen zu schaffen.
Was heißt denn das konkret? Also wie leidet Armenien, wie leiden die normalen Menschen unter den Oligarchen und ihren Monopolen?
Naja, also der Markt ist aufgeteilt unter einigen Konzerngesellschaften und da kann man zum Beispiel das Beispiel bringen, dass die Einfuhr von bestimmten Produkten beispielsweise oder von bestimmten Gerätschaften oder schlichte landwirtschaftliche Produkte nicht von Außenstehenden eingeführt werden können. Also sprich von einfachen Bürgern eingeführt werden, weil sie in der Hand irgendeiner Konzerngesellschaft liegen.
Sie haben mir im Vorgespräch über Bananen erzählt.
Ja, beispielsweise besteht ein Monopol über Bananen. Die Einfuhr von Bananen obliegt einem Unternehmen und jeder andere Bürger, der beispielsweise Bananen verkaufen möchte, hat nicht die Möglichkeit, die Bananen auf eigene Rechnung unter eigenem Namen zu beziehen.
Sie haben sich auch viel mit Landwirtschaft beschäftigt, auch beruflich schon. Und da liegt offenbar in Armenien auch einiges brach.
Ja, seinerzeit ist nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion auch sehr viel für kleines Geld ist da beispielsweise auch Land verkauft worden. Und viel Landfläche, auch landwirtschaftliche Fläche, ist in den Händen mancher Oligarchen, die beispielsweise das Land aber brach liegen lassen. Die bebauen es nicht, die bewirtschaften es nicht, weil es für sie nicht den kurzfristigen Profit bringt, auf den sie im Grunde genommen setzen. Denn man muss sich das so vorstellen, das oligarchische System, was in Armenien herrscht, ist auf kurzfristigen Profit angelegt. Das heißt, langfristige Projekte werden von ihnen überhaupt nicht gefördert, unterstützt oder in irgendeiner Form verfolgt.
Nun haben wir diesen einen Mann, der daran etwas ändern soll, also der neue Ministerpräsident Nikol Paschinyan. Der hat aber nicht mal eine Mehrheit im Parlament mit seiner kleinen Partei. Ist er also zum Scheitern verurteilt?
Also man muss ja sagen, dass zunächst einmal dieser zivile Ungehorsam, den er geleitet hat, ja schon mal ein großer Erfolg ist. Und der große Wandel, der erhofft wird, der wird womöglich in kleinen Schritten kommen. Zunächst einmal hat er sehr wohl die Macht, kleine Pfähle schon mal einzuschlagen, die dann später einen Wandel Stück für Stück vollziehen könnten. Er hat beispielsweise den ersten Schritt gemacht, indem er angekündigt hat, dass er einen US-amerikanischen Wirtschaftsprofessor, der allerdings armenischer Abstammung ist, Daron Acemoğlu von der Uni Massachusetts, als Berater heranzuziehen, um beispielsweise ein Konzept zu entwickeln, wie eine Liberalisierung des armenischen Marktes vollzogen werden kann. Das ist beispielsweise eine gute Maßnahme. Zum Zweiten wird es aber auch so sein, dass er natürlich weiterhin auf die Hilfe und die Wachsamkeit der armenischen Gesellschaft angewiesen sein wird. Denn ohne die Unterstützung von der Straße wird er wahrscheinlich im Parlament mit einer Minderheitenregierung zerrieben werden. Und in diesem Zusammenhang wird es auch für ihn unausweichlich sein, um Mehrheiten zu bekommen, sich beispielsweise auch mit den alten Eliten, jedenfalls mit manchen Kreisen aus der alten Elite, sich zusammenzutun. Und das wird dann entsprechend eine Kompromissbereitschaft von ihm voraussetzen.
Ist diese starke Straße, diese starke Zivilgesellschaft in Armenien die eigentliche Errungenschaft, wenn man auch mal auf die Partnerländer oder die Nachbarländer guckt, die jetzt entstanden ist?
Man muss halt sehen, dass die Armenier eine Entwicklung durchgemacht haben, in der sie sich nicht mehr als Untertanen eines autoritären Regimes oder eines monarchischen Systems mehr verstehen, sondern sie sehen sich als Bürger des Landes. Es hat also eine Änderung, ein Umdenken stattgefunden. Denn nur Bürger, die sich als Bürger eines Landes begreifen, können ihre Bürgerrechte wahrnehmen. Ein Land, das aus einer Bevölkerung besteht, die sich nach wie vor nur als Untertanen sieht, was beispielsweise von Aserbaidschan bis Tataristan, also in diesen ehemaligen Sowjetstaaten, nach wie vor der Fall ist, wird niemals diese zivilgesellschaftliche Kraft entwickeln, die in Armenien erfolgt ist.
Ja, und eine Folge könnte ja sein, dass weniger gut ausgebildete Armenier dann eben ins Ausland gehen oder einige auch wieder zurückgehen. Wenn Sie jetzt mal in die armenische Gemeinde in Köln reinhorchen, welche Gründe beeinflussen denn so eine Rückkehrentscheidung?
Also zum einen muss man dazu sagen, dass natürlich nicht jeder Armenier aus der Diaspora aus der Republik Armenien stammt. Armenien ist ja, die armenische Gemeinschaft, das armenische Volk ist ja größer als die Republik Armenien selbst, weil wir ja noch eine zerrissene Geschichte haben. Das heißt, Armenien, die Republik Armenien ist der ostarmenische Teil, ein Stück Restheimat. Und diejenigen, die aus dieser Restheimat ins Ausland gegangen sind, hatten verschiedene Gründe. In der Regel ist es die Suche nach Sicherheit gewesen. Das heißt, sie sind vor Krieg geflüchtet, sie sind vor Armut geflüchtet und wollten ihren Kindern eine bessere Zukunft ermöglichen. Wenn in Armenien nunmehr Reformen erfolgen, die beispielsweise zu einer Prosperität führen, also den Wohlstand steigern, wenn in Armenien aber auch das Umfeld, also das heißt der Frieden auch, einkehrt, auch mit den Nachbarn teilweise, dann wird eine Rückkehr für diejenigen, die quasi sich nicht als Diaspora, sondern Exil-Armenier begreifen, sicherlich schneller erfolgen, als man das jetzt annehmen könnte.
Madeleine Fatian, ehemalige stellvertretende Vorsitzende des Zentralrats der Armenier in Deutschland. Vielen Dank und viele Grüße nach Köln.
Danke sehr.
Armenien nach der samtenen Revolution. Wir werden das hier in der Weltzeit weiter begleiten, ob die großen Hoffnungen auch nur halbwegs erfüllt werden können. Ich bin André Zanto, danke fürs Zuhören Und wir fragen dann morgen nach, wie ist es mit den Hoffnungen im Kosovo? Seit 10 Jahren unabhängig, aber immer noch tausende ausländische Soldaten. Morgen im Podcast der Weltzeit.